Hallo Deutschland, hallo Österreich, hallo Schweiz, hallo Welt, hier ist der Basta. Wochenstart, es ist der 12. Januar 25/26. Mein Name ist Benjamin Gäumel. Wir sind heute 25/26.
Ja, mein Name ist Marcel Joppa. Ein herzliches Hallo natürlich auch von mir. Und für alle, die sich Sorgen um die Jungs gemacht haben, nein, wir sind nicht eingeschneit. Nicht mal Blizzard kann Berlin. Hier ist überhaupt nicht gefallen.
Oh Gott, da fängst du ja gleich mal an. Also wenn wir jetzt über das konkrete Berliner Wetter sprechen wollen, ich gebe dir ja in Teilen recht. Also ich glaube, am Freitag oder so war hier Weltuntergang prophezeit worden. Mhm, die Schulpflicht wurde ausgesetzt. Ich, da wo ich wohne, habe nicht eine Schneeflocke abbekommen.
Ganz genauso hier. Und ehrlicherweise, weißt du, was ich mir gekauft habe? Nach deinem Anraten auch, oder auch was Andreas mir gesagt hat. Extra, es wurde sogar am Donnerstag schon geliefert, ein Kurbelradio. Man weiß ja nie in Berlin, wann jemals der Strom weg ist. Ja, das brauchte ich auf jeden Fall am Freitag dann nicht.
Ja, zur Not kannst du das ja benutzen, wenn dir kalt ist. Dann kurbelst du dich einfach warm.
Ja, ganz genau.
Aber sei mal nicht so gehässig, ja. Also wir drehen jetzt in Berlin ganz konkret in die Plusgrade, aber heute Nacht wird es wohl regnen. Und wenn der Regen auf Eis trifft und auf gefrorene Böden, dann kann es Glatteis geben. Und das gibt es mittlerweile in vielen Teilen Deutschlands.
Ja, das hatten wir ja auch zum Wochenende in vielen Teilen Deutschlands, gerade so in Mitteldeutschland. Ich weiß von meinen Eltern am Niederrhein, die hatten nämlich auch noch bis Donnerstag Plusgrade und dann ist es eben umgeschlagen. Also das kann extrem gefährlich sein. Das ist überhaupt gar kein Spaß. Ich muss nur wirklich sagen, diese apokalyptischen Prophezeiungen der Medien, die wir da gesehen haben, das alles ganz Schlimmes und wirklich das krasseste Extremwetter Freitag, Samstag. Also ja, in Teilen Deutschland ist natürlich auch Schnee gefallen und ja, auch diese überfrierende Nässe, das ist schlimm. Zusammenfassend kann man aber sagen, das ist Winter.
Es gab ja tatsächlich auch so einen gelehrten Streit zwischen unterschiedlichen Meteorologen und da hat auch Jörg Kachelmann mitgemischt. Also wer sich nicht auf Twitter X umtreibt, der weiß nicht, was Jörg Kachelmann seit Jahren machen. Es gibt ja Leute, die sind so Quartalsirre. Ja, die sind manchmal ziemlich verrückt. Aber Jörg Kachelmann ist so ein Vierquartalsirrer.
Richtig.
Der ist wirklich das ganze Jahr über komplett irre und beleidigt andere Menschen.
Mhm, ja, das macht er gerne. Das ist ein Hobby von ihm.
Wenn ich Jörg Kachelmann wäre, würde ich sagen, Jörg Kachelmann ist ein Arschloch.
Aber du bist ja nicht Jörg Kachelmann, deswegen würdest du das nie behaupten.
Nee, richtig. Wahrscheinlich richtig. Hat er sogar die Chuzpe, mich jetzt anzuzeigen, obwohl er permanent alle Leute als Arschloch bezeichnet.
Ja, ja, ist richtig.
Also, Kachelmann hat aber in diesem Fall eigentlich recht gehabt. Er hat mich gesagt, also das, was hier skizziert wird von Medien, unter anderem auch Bild-Zeitung, dass wir hier gerade vor dem perfekten Sturm stehen und hier wird alles untergehen, das ist Quatsch. Das sehe ich überhaupt nicht hier in den Wetterdaten. Andere Meteorologen haben gesagt, doch, das sehen wir in den Wetterdaten. Also ich finde, in diesem Punkt hat sachlich Jörg Kachelmann auf jeden Fall recht behalten, aber volle Solidarität geht raus an die Menschen, die heute mit der Müglitztalbahn unterwegs sind, denn das ist der einzige Zug, von dem ich mitbekommen habe, der jetzt tatsächlich entgleist ist, aber Entwarnung, das sieht mir jetzt nicht nach einem Personenschaden aus, ist so eine Regionalbahn, aber ich finde das interessant, denn auf der einen Seite sagt man ja, wir müssen warnen, 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 wenn dann aber Entwarnung kommt und es doch nicht so schlimm war, sagen alle, wieso habt ihr denn gewarnt? Aber es kommt ja scheinbar doch zu diesen Fällen, dass Züge wegen Eis und Glätte entgleisen. Also vielleicht war es ja doch die richtige Entscheidung der Deutschen Bahn, etliche Zugverbindungen abzusagen.
Ja und nein. Also der Verband der, wie heißt es nochmal, Personengastverband oder der, also die auf jeden Fall die Passagiere vertreten, der Bahnreisenden, die haben gesagt, naja, also man müsste ja nicht dauernd warnen oder Züge absagen, wenn in den vergangenen Jahren auch mehr Vorsorge getroffen wäre. Und ich meine, klar, dann sehe ich auch auf X oder anderswo Bilder und Videos von Bahnen beispielsweise in Kanada oder irgendwo oben in Schweden, die einfach den Schnee vor sich herpusten und die da durch das Schneegestöber fahren wie durch Butter auf den Gleisen bei Minusgraden und Blizzard. Das sind natürlich auch andere Bahnen, die sind natürlich dafür auch anders ausgelegt. Die Schienen sind übrigens in manchen Ländern durchaus auch beheizt, zum Beispiel in Städten. Das wird natürlich hier nicht gemacht, weil, warum? Weil sich das Klima ja sowieso erwärmt, Benjamin, und deswegen wird da auf jeden Fall schon mal kein Geld reingepumpt, weil es wird ja wärmer anstatt kälter. Also im Endeffekt laufen einfach viele Sachen bei der Deutschen Bahn falsch. Das ist eines davon. Und wenn man schaut, wie denn in anderen Ländern, und da gehe ich jetzt nicht von Kanada oder Grönland aus, sondern auch europäischen Ländern, wie dort mit extremerem Wetter, ich fand es nicht extrem, aber extremerem Wetter laut Deutscher Bahn umgegangen wird, ist die Deutsche Bahn auch in diesem Punkt europaweit einfach besonders schlecht. Das muss man festhalten.
wir haben ja selber mal dieses Video gezeigt, ja, die Bahn kommt oder die Bahn kommt durch und wir sind immer für sie da. Das war ein Video aus den 60er, 70er Jahren,
ja,
wo das dann ganz anders lief. Ja, man liest zu dem Thema, dass es früher viele auch Schneeflüge gegeben habe. Auch die DDR-Bundesbahn hatte irgendwie mehr Schneeflüge als die Deutsche Bahn das heute hat. Ja, und dann heißt es ja, wir haben jetzt diese Schneeflüge nicht mehr oder nur vereinzelt, die müssen dann rangekarrt werden. Wir haben auch kein Personal mehr, was zur Not was freischippen kann. Na, ist halt so, ne?
Ja.
Also es ist natürlich dann ein bisschen unbefriedigend. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich sage hier zu Hause immer, das ist der Winter unseres Lebens. Wir wissen ja nicht, wie es sich entwickelt, aber ich kann mich zum Beispiel an so einen Winter mit so einer schönen langen Schneedecke jetzt kaum noch erinnern.
Ja, völlig richtig. Also ich glaube irgendwie, oh, lass mich nicht lügen, 2010 oder so, da gab es mal einen extrem kalten Winter. Da war ich in Berlin und da erinnere ich mich noch, wie lange Eiszapfen an geparkten Rollern und Fahrrädern herunterhingen, wo es wirklich auch über Wochen richtig eiskalt gewesen ist, lange Schnee gelegen hat. Das war das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne. Abgesehen vielleicht von irgendwelchen Mittelgebirgen, die wir in Deutschland haben oder den Alpen natürlich. Und ich habe mich gefreut über Schnee. Ja klar, natürlich muss man auch, ich habe mich mit anderen heute von Kontrafunk unterhalten, die gesagt haben, ja, meine Mutter zum Beispiel, die ist jetzt 80 und die ist in einer nicht geräumten Seitenstraße, die kann das Haus nicht mehr verlassen und so weiter. Ist alles richtig. Natürlich ist sowas auch immer für bestimmte Menschen mit Strapazen verbunden. Ich persönlich habe mich über den Schnee gefreut.
Für mich persönlich hat es ganz schlimme Konsequenzen.
Ach was?
Ich bin ja so eine Sportmaus geworden, ne?
Ja.
Also seit einem Monat treibe ich wieder Sport.
Mhm.
Muss ich immer drüber reden, denn man weiß nie, wie lange es noch dauert.
Richtig, ja.
Unter anderem bin ich auch eine Laufmaus und laufe hier eigentlich so auf Feldwegen oder so kleinen Wäldchen rum. Aber das geht im Moment nicht so richtig. Bei minus 4, minus 6 Grad, teilweise sogar minus 8, da halte ich das nicht für gesund, wenn ich diese sehr kalte Luft tief in meine Lungen reinziehe. Mhm. Deswegen bin ich ausgewichen auf ein Sportstudio.
Ach was.
Da bin ich ja eh schon seit geraumer Zeit Mitglied.
Nur nie da gewesen.
Meine Mitgliedskarte hat schon Staub angesetzt. Erste Spinnen haben sich es auf ihr gemütlich gemacht. Aber dann war mein großer Tag. Ich nehme also meine Fitnessstudio-Karte und gehe dahin. Warst du schon mal in einem Fitnessstudio, sag mal?
Ja, und ich fand es immer ganz schlimm. Als ich vor vielen Jahren mal so ganz schlimme Arbeitszeiten hatte und morgens um 3 aufstehen musste, weil ich ab 4 Nachrichten gemacht habe, hatte ich um 12 Uhr mittags frei. Was machst du mit dem Tag? Legst dich ins Bett, kannst du abends nicht einschlafen, bin ich ins Fitnessstudio. Habe das auch viele Monate durchgezogen und ich fand Fitnessstudios immer irgendwie mies. Vielleicht war ich auch in den falschen, aber du stehst dann da mit diesen fetten Pumperleuten und irgendwie, also ich bin dann aufs Laufband gegangen und habe mir gedacht, mein Gott, ja, laufen kann ich eigentlich auch draußen. Aber gut, dann kann ich wenigstens dabei Fernsehen gucken. Also das war irgendwie alles Käse. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich auch was falsch.
Als hätten wir uns abgesprochen, Herr Jopper. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich muss noch eins sagen. Damals kannten wir uns ja auch schon. Das war die Zeit, wo Herr Jopper nicht mehr durch die Tür gepasst hat, weil er so breit geworden ist. Genau darum geht es nämlich. Es geht um Laufen auf dem Laufband und um den Fernseher. Ich laufe da also gestern 52 Minuten und vor mir ist ein Fernseher. Und dort läuft in Endlosschleife Werbung für vegane Produkte beim Lidl und für die deutsche Bundeswehr.
Wirklich? Das ist doch nicht wahr.
Unsäglich.
Laufen für den Frieden, Benjamin.
Ja. Früher haben die da irgendwelche Action-Videos gezeigt, wie irgendwelche Menschen Extremsport machen. Ja, war auch nicht gerade spannend, weil die Videos ja sich ja alle 3 Minuten wiederholt haben. Mhm. Aber es war besser, als wenn die mich 50 Minuten zuscheißen mit Werbung für vegane Produkte beim Lidl und für die deutsche Bundeswehr.
Das ist doch unfassbar.
Hat mich mega aufgeregt, weil es halt auch einfach meinen Flow durchbricht. Ich möchte nicht indoktriniert werden. Und für mich ist das Indoktrination. Wenn man mir sagt, kauf doch bitte vegane Produkte sind super, dann ist das nichts anderes als deine Gesinnung, die du mir aufdrücken willst.
Zumal du kannst ja jetzt auch schlecht umschalten, ne? Das ist, also du bist ja quasi darauf angewiesen, das dann zu schauen. Da hatte ich allerdings damals Glück, weil da lief ganz normales Fernsehprogramm. Gut, einige werden jetzt sagen, ganz normales Fernsehprogramm ist ja noch schlimmer. Es kommt drauf an, was da läuft, aber ja.
Ja, für Herrn Jopper haben wir hier 6 Stunden in Schleife die Tagesschau eingestellt.
Oh, da renne ich aber rückwärts.
Und Bundeswehr in der heutigen Situation ist natürlich auch politische Stellungnahme. Also mich hat das super geärgert. Dann war ich da also fertig, gehe nach Hause und schalte den Fernseher an, gucke mir Bachelor in Paradise an und was passiert? Werbung für die Bundeswehr. Also egal, ob ich meinen fetten Arsch hochkriege, ich werde Bundeswehrwerbung bombardiert oder ob ich meinen fetten Arsch auf die Couch platziere, Bundeswehrwerbung.
Ja, oder wir hatten es ja in der vergangenen Basta-Sendung im Mittelteil, oder du gehst auf den Alexanderplatz beispielsweise, wo diese riesige Gerüstwerbung für die Bundeswehr ist, oder du gehst auf diverse Webseiten, Welt zum Beispiel, wo dann das große Banner runterkommt für die Bundeswehr. Die pumpen im Moment Tausende und Abertausende, zigtausende von Geldern in Werbung, um wirklich explizit natürlich dafür Werbung zu machen, dass man sich jetzt freiwillig meldet bei der Bundeswehr. Ne?
An alle jungen Leute unter unseren Zuhörern, die mit dem Gedanken spielen, sich zur Bundeswehr zu verpflichten, als Offiziersternchen in, so wird das ja beworben, es geht da darum, dass ihr euer Leben verlieren könnt. Es geht darum, dass ihr sterben könntet für dieses Land. Es geht darum, dass ihr schwer verletzt und verwundet werden könntet. Und es geht darum, dass ihr psychisch extrem verletzt werden könntet und euch davon nie wieder erholt.
Und dazu kommt ja, es ist nun mal zur aktuellen Weltlage zu sagen, dass man nicht genau weiß, oder sagen wir mal, es gibt eine sehr beunruhigende Tendenz, wie ein Friedrich Merz oder die EU und gewisse NATO-Staaten im Moment zündeln, und zwar aktiv zündeln. Und wenn ich dann höre, dass ein Friedrich Merz es zumindest nicht ausschließen will, dass nach einem möglichen Frieden man ja auch Soldaten natürlich in die Ukraine entsenden könnte, aber eher nach Polen und vielleicht doch nicht, während andere EU-Länder schon ganz klar sagen, wie zum Beispiel Frankreich, nö, wir schicken auch unsere Soldaten auf ukrainisches Staatsgebiet. Und ich mich nicht wundern würde, wenn Deutschland dann doch nachzieht. Das sind alles hochbrisante und hochschlimme Entwicklungen, die wir international sehen. Und vor diesem Hintergrund sich zur Bundeswehr zu melden, ne.
Was die Ukraine angeht, ja, die Ukraine hat berechtigte Sicherheitsinteressen. Und sollte es mal dazu kommen, dass dort nicht mehr geschossen und gemordet wird, dann muss man überlegen, wie geht's da weiter. Und die Idee, dass dann da also Truppen reingehen vom Westen, die Russland nicht angreift, die kann man ja verstehen. Aber was man nicht vergessen darf ist, wenn dann da also deutsche, französische, italienische und britische und amerikanische Truppen stehen und dann kommt es zu Scharmützeln und es wird gegenseitig beantwortet, dieses Scharmützel, ist es nicht ausgeschlossen, dass sich diese Lage hochschaukelt.
Ja.
Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen und die Gefahr durch diese Soldaten steigt exponentiell an. Die Gefahr eines Weltkrieges steigt mit einer angeblichen Friedensmission von deutschen Soldaten in der Ukraine exponentiell an. Und das ist übrigens auch der Grund oder einer der Gründe, warum Russland dem auf keinen Fall zustimmen wird. Russlands Position ist vor Kriegsbeginn und seit Kriegsbeginn keine NATO-Truppen in der Ukraine. Wir werden es nicht dulden. Aus unserer Sicht ist das hier alles ohnehin eine Kriegsvorbereitung gegen Russland. Das hat Russland gesagt. Und wir werden nicht dulden, dass ihr mit euren Truppen hier hinkommt. Ihr habt da kanadische Ausbilder, britische Ausbilder, ihr habt US-Ausbilder hingeschickt, ihr habt die Waffen hingeschickt, ihr habt das Land aufgerüstet. Das war uns sowieso schon zu viel. Darum haben wir den Krieg begonnen und wir werden das nicht dulden. Punkt.
Ja, und genau das ist es nämlich. Dann hast du wirklich NATO-Truppen, also Truppen von NATO-Mitgliedern direkt an der Grenze zu Russland. Natürlich wissen wir nicht, wie das ausgestaltet sein wird. Wird es eine Pufferzone geben? Welches Gebiet wird überhaupt noch ukrainisch ganz am Ende sein? Selenskyj hat sich ja jetzt vor wenigen Tagen geäußert, dass er einen Frieden bis Mitte oder sagen wir einen Frieden 2026 in seinem Land nicht ausschließen möchte. Das ist schön, Herr Selenskyj, Sie schließen es nicht aus, finde ich total klasse. Ich bin da noch etwas skeptisch.
Die Bundeswehr in Afghanistan am Ende des Tages ist ein ganz schöner Mumpitz-Einsatz gewesen, der aber auch Deutsche zum Opfer hatte. Und ich meine nicht nur die Todesopfer dort, sondern eben genau auch die, die da mit einem absoluten psychischen Knacks rausgegangen sind. Mir sind persönlich sogar Leute bekannt, die auch in den 90er Jahren im Einsatz gewesen sind, in Europa, und auch davon, von dem Einsatz dort, einen Knacks bekommen haben. Ja? Das ist überhaupt nicht zu verachten. Selbst wenn nichts passiert, du hast eine Dienstzeit in Afghanistan, bist irgendwie 3 Monate vor Ort oder 6 Monate vor Ort und du wirst gar nicht beschossen. Allein die Tatsache, dass du rausfährst und damit rechnen musst, dass da eine Sprengfalle am Wegesrand ist oder du gleich beschossen wirst, ist so eine psychische Belastung. Das müssen wir uns mal klar machen. Es sind wirklich, wir reden hier nicht über Plätzchenbacken, wir reden hier über Tod und Krieg. Und das wird in der Debatte immer vergessen. Und jetzt reden sie schon darüber, Gebirgsjäger nach Grönland, los, ja, hier Röpke von der Bildzeitung. Ja. Wir müssen jetzt sofort Gebirgsjäger nach Grönland schicken und am besten auch noch ein Kriegsschiff vor die Küste von Grönland, damit wir Donald Trump signalisieren können, dass wir dort auch für Sicherheit sorgen können. Subtext, wir sind im Grunde genommen auch bereit für einen militärischen Konflikt mit den USA, denn das ist nämlich die Konsequenz dessen.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Also natürlich auf der einen Seite ist es natürlich fadenscheinig, wenn Donald Trump sagt, wir wollen Grönland haben aufgrund der sicherheitspolitischen Bedeutung, wenn man schaut, dass die USA schon einen sehr großen Militärstützpunkt auf Grönland haben und Grönland bzw. Dänemark den USA angeboten hat. Sie können den übrigens auch noch ausweiten. Sie können den ausbauen, sie können da auch noch weitere Flotten hin verlegen. Um den sicherheitspolitischen Punkt geht es nicht. Es geht natürlich um Rohstoffe. Aber Trump hat heute auch noch einmal gesagt, als es da einen kritischen Journalisten-Kommentar gegeben hat, es geht hier nicht um Annexion, es geht um Kauf. Das hatte ja auch Außenminister Rubio letzte Woche noch einmal in den Vordergrund gestellt. Und da wird man sich jetzt unterhalten. Es wird ja auch Konsultationen jetzt mit Rubio in Dänemark geben. Da muss man mal schauen, worum es denn jetzt eigentlich geht. Vielleicht ist das auch wieder so ein Zuckerbrot- und Peitsche-Ding. Und im Endeffekt steht dann unterm Strich, dass Dänemark sagt, okay, ihr kriegt Schürfrechte für Rohstoffe in Grönland zu einem Preis X, der relativ günstig ist. Weiß man alles nicht. Aber dieses Säbelrasseln und dass wir jetzt plötzlich mit allen irgendwie Russland, China, USA in den Krieg ziehen wollen, also habt ihr den Knall nicht gehört oder was?
Ich bin durchaus bereit, die Position von Präsident Trump zu vertreten und zu verteidigen. Du bereitest dich in Friedenszeiten auf die Konflikte der Zukunft vor. Und wenn also die Schiffbarkeit von Grönland und umliegenden Gewässern besser wird und wenn es strategisch wichtig ist, weil ja unter anderem der direkte Verbindungsweg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten Grönland ist, dann kann man durchaus von Sicherheitsinteressen sprechen. Wenn die Russen ihre Sicherheits-, ihre Gewässer ebenfalls sichern, dann sagen die USA, wir müssen auch dieses Nadelöhr, diese neuralgische Stelle sichern. Es könnte also durchaus im Interesse des Westens sein und der Europäischen Union und sogar Dänemark, wenn dort Amerikaner die Stellung halten, anstatt es eines Tages möglicherweise die Russen sind. Darauf bereiten sie sich vor.
Aber doch nicht die USA unter Trump, Benjamin.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Also es wirkt überhaupt nicht so, als wenn Trump und die Europäische Union in irgendeinem Punkt noch Verbündete wären.
Ja.
Jetzt kann man sagen, dann muss die Europäische Union sich halt verbiegen. Dann muss sie sich verändern. Dafür gibt es ja auch viele Gründe, warum sie sich verändern muss. Also wenn wir über das Thema Meinungsfreiheit sprechen, dann ist ja ganz klar, dass die Europäische Union aus unserer Sicht dagegen massiv verstößt. Und dass wir sagen, die Sichtweise, die Trump und Vance hier kommunizieren, gefällt uns besser. Aber ich möchte mal auf was verweisen. Wenn Donald Trump und sein Stab Journalisten den Zugang zur Pressekonferenz untersagen, bloß weil die Golf von Mexiko schreiben und nicht Golf von Amerika, ist das nur ein Beispiel dafür, wie undemokratisch und wie gegen die Meinungsfreiheit diese Administration auch handelt. Denn ich als Journalist darf entscheiden, wie ich diesen Golf nenne. Und nur weil Donald Trump sagt, er heißt jetzt Golf von Amerika, muss ich das überhaupt nicht übernehmen.
Sehe ich genauso, zumindest was die Meinungsfreiheit angeht, die muss natürlich dann auch in alle Richtungen funktionieren und ansonsten kann ja Donald Trump sich hinstellen und sagen Fake News, das ist ihm ja völlig überlassen, sehe ich auch so. Andererseits, nicht andererseits, als Ergänzung vielleicht noch, es gibt ja durchaus innerhalb der EU auch Länder, wo man mit den USA in Einklang ist, wo man auch die Meinungsfreiheit generell oder auch Brüssel immer wieder anprangert. In Italien natürlich, in Ungarn sowieso. Es gibt da einige Länder, die eine rechtskonservative Regierung haben. Das ist aber nicht die Mehrheit, wenn man nach Brüssel schaut. Und wenn man dann jetzt noch, abgesehen wie Frankreich unter Macron agiert, wenn man sich dann noch Starmer mit Großbritannien anschaut, die ja möglicherweise sogar wieder zurück in die EU wollen, aber nur die EU, wie sie sich das eben selbst vorstellen. Und das ist schon im Moment relativ schwierig, was die Meinungsfreiheit angeht. Und in Deutschland, finde ich, erleben wir es ganz extrem, wie es eingeschränkt wird und auch was das Netz angeht, wie unsere Politiker agieren. Das ist nicht, wie ich es mir vorstelle.
Ich glaube, dass wir bis heute beide davon profitieren, dass wir mal für den russischen Staatsfunk gearbeitet haben. Du ja noch deutlich länger als ich, aber wir haben da auch unter anderem Sergei Feoktistov kennengelernt. Ist es richtig, dass der von Deutschland ausgewiesen wurde mittlerweile?
Was heißt ausgewiesen? Man kann es so sagen, sein Visum wurde nicht verlängert. Das von ihm und seiner Frau und von dem übrigens in Deutschland geborenen gemeinsamen Kind. Das ist völlig korrekt und er musste gehen. Wie übrigens viele andere russische Staatsbürger, die für russische Medien in Deutschland gearbeitet haben. Also es ist ja kein Geheimnis, dass wir für SNA hier in Berlin in einer Redaktion tätig waren und viele, die dort gearbeitet haben und Russen sind, sind nicht mehr in Deutschland, weil ihre Visa nicht verlängert wurden.
Sergej war unser Chefredakteur und ich habe mich mal mit ihm unterhalten und da sagt er, warum habt ihr hier eigentlich praktisch überhaupt kein eigenständiges Internet? Warum habt ihr keine Social-Media-Dienste? Ihr habt hier gar nichts. Hm. Wenn ihr irgendwas sucht, dann sucht ihr über Google. Eure Computerprogramme stammen von Microsoft. Eure Social-Media heißen Facebook und Instagram. Hm. Ihr habt hier gar nichts. Ihr seid sowas von abhängig von den Vereinigten Staaten. Und jetzt sage ich mal, was wir alles in Russland haben. Wir haben Yandex, wir haben Telegram, wir haben Kontakt hier, V-Kontakte für Deutsche. Wir sind da aufgestellt. Wenn jemand vor 5 oder 8 Jahren gesagt hätte, die Deutschen sind eigentlich der Büttel der Vereinigten Staaten. Es geht sogar noch weiter. Eigentlich sind die Europäer, der Büttel der Vereinigten Staaten. Wir sind im Grunde genommen immer noch irgendwie besetzt. Dann hieß es sofort, das ist ein Reichsbürger, das ist ein Verschwörungstheoretiker. Ja, 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 ja. Jetzt wird diesen ganzen Trotteln bewusst, was damit eigentlich gemeint gewesen ist, dass überhaupt keine Unabhängigkeit besteht. Naja, dann füllt doch mal irgendein Formular in irgendeiner Behörde aus und nutzt dabei keine US-Software. Wie sehen das Internet aus? Wie sehen denn unsere Kommunikation aus? Und alle Daten, die wir verwenden, fließen wohin noch gleich? Leute, es ist doch offensichtlich, dass wir eine digitale Kolonie der Vereinigten Staaten sind. Und das ist doch nur ein Aspekt. Wir sind auch eine Sicherheitskolonie. Wir sind in jeder, in etlichen Hinsichten Kolonien der Vereinigten Staaten. Und jetzt wollen also diese Zwergeuropäer sich hinstellen und sagen, jetzt zeigen wir es dem mal so richtig. Jetzt stellen wir uns dem im Weg. Grönland bleibt dänisch, als wenn es ein Naturrecht wäre, dass Grönland dänisch wäre. Die Grönländer halten ja nach einem Beschluss von allen 5 Parteien nichts davon, dänisch zu sein und nichts davon, amerikanisch zu sein. Aber sie halten viel davon, 600 oder 800 Millionen Euro jedes Jahr aus Dänemark zu bekommen. Wo wir beim nächsten Punkt sind, ja. Diese verlogene Ureinwohnerdebatte. Also guck erstmal, wer der Ureinwohner ist und wer kein Ureinwohner ist. Und als nächstes sagt den Ureinwohnern, ihr wollt selbstständig sein, ist doch gar kein Problem. Dann fließen halt keine 800 Millionen Euro mehr zu euch. Dann könnt ihr gucken, wo er bleibt. Dann sagen die, aber das koloniale Erbe. Ja, koloniales Erbe am Arsch. Entweder könnt ihr da leben oder könnt da nicht leben. Wenn ihr eine Bevölkerung ohne Land seid, dann werdet ihr nicht leben können. Ansonsten macht doch mal Kontrakte mit Firmen. Dann geratet ihr in Abhängigkeit von Firmen und nicht von Staaten. Also es ist alles eine sehr, 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 sehr vielschichtige und gleichzeitig auch verlogene Debatte.
Und ich bin mal gespannt, da standen irgendwie so Beträge im Raum, irgendjemand hat das mal ausgerechnet, wenn Betrag X jetzt nach Grönland fließen würde von den USA, so nach dem Motto, wir zahlen euch diesen oder jenen Betrag und dafür werdet ihr halt ein US-amerikanischer Bundesstaat und dann ist das irgendwie, weil so viele Einwohner hat Grönland nicht, waren das irgendwie mehrere hunderttausend Dollar pro Einwohner, die theoretisch dann an jeden Einwohner fließen würden, vom Säugling bis zum Greis. Die Frage ist, würdest du dann sagen, ja, dann bin ich halt US-amerikanisch, aber gib mir die Kohle?
Nein, dann würde ich sagen, ich bin grönländischer Ureinwohner mit dänischen Eltern. Egal, scheiß drauf. Nein, ich bin grönländischer Ureinwohner mit Alkoholproblemen in der Familie, in mehreren Generationen. Ich nehme das Geld aus den USA nicht, denn ich habe ja hier Bodenschätze und das ist das Land meiner Väter. Ja, aber es kannst auch nicht einfach alles kaufen. Also ich habe das gerade gehört, im Kontrafunk wurde das ausgerechnet. Ob die Rechnung stimmt, kann ich nicht bestätigen, aber die stammt ausnahmsweise mal nicht von mir.
Dann könnte sie stimmen, ja?
Ja, ja, also es waren 100.000 Dollar oder Euro, die ja versprochen waren und es sind etwa 56.000 Menschen dort. Und das wurde dann ausgerechnet im Kontrafunk in der Sonntagsrunde, dass das 5,6 Milliarden wären. Mhm. Jetzt habe ich hier eine Summe mit vielen Nullen. Wie viele Nullen haben wir hier? Eine... Ja, was ist das hier? Lies mir doch mal die Zahl vor, Computer. Die KI ist so dumm. Ja, es sind wohl 5,6 Milliarden. Na easy, entspannt, Alter. Dann hören wir einfach auf, Fahrradwege in Peru zu bauen und kaufen uns Grönland.
Ja?
Das ist doch der spannende Punkt deiner Sache.
Ja. Ach du, die EU, die ist doch sowieso sowas von geberfreundlich. Dann können wir doch auch uns einfach noch Grönland irgendwie, weißt du, wer bietet mehr? Ist doch ein freier Markt. Der Markt entscheidet.
Also, wir sind jetzt gerade in den Vereinigten Staaten angekommen. Der Witz ist ja, dass wir uns eigentlich gar nicht so viel außenpolitisch betätigen wollen, aber es liegt gerade so viel an und da haben wir mit dem Iran noch gar nicht angefangen. Worüber ich noch recht ausführlich mit dir sprechen möchte, ist diese ganze Geschichte rund um René Good.
Ah, du sprichst Minnesota an, wo die Eisbeamten von Donald Trump, wird ja immer ganz gerne gesagt, also die Bundeseisagenten, die ja unter anderem für die Abschiebung von Migranten verantwortlich sind, eine Frau erschossen haben, die am Steuer gesessen hat, und die Bilder gingen ja auch quasi wieder um die Welt.
Das ist auch so ein bisschen wie das Wetter. Ich glaube, da kann mittlerweile fast jeder mitreden. Denn diese Videos werden ja viele Leute gesehen haben und da gibt es auch ganz, ganz viele Meinungen dazu. Auch in Deutschland im Twitter wurde da hart diskutiert. Wir werden jetzt ein bisschen was darüber erzählen, was da jetzt eigentlich bekannt ist und welche Argumente es von welcher Seite gibt. Also es war der 7. Januar, da wurde Rene Good in Minneapolis erschossen und es war am Rande eines Einsatzes der Einwanderungsbehörde ICE. Also ICE ist seit vielen Monaten unterwegs und setzt genau das um, was Donald Trump im Wahlkampf versprochen hat. Trump hat gesagt, wir werden hier massiv abschieben. Wer illegal hier in diesem Land ist, der muss mit seiner Abschiebung rechnen. Wer Straftäter ist, muss sowieso mit der Abschiebung rechnen. Und die Position der Administration ist ja, wer illegal in das Land gekommen ist, der ist auch illegal. Also wer einmal gegen die Einwanderungsgesetze der Vereinigten Staaten verstoßen hat, kann sich nicht darauf berufen, dass er hier Rechtsschutz hat. Und das ist ein interessanter Punkt.
Und das Interessante, was ich finde, ist natürlich auch, wir hören immer, egal ob das jetzt aus Minnesota ist, wir haben es in Kalifornien auch schon gehört, zwei demokratisch regierte Bundesstaaten. Und natürlich hören wir vor allem aus den demokratisch regierten Bundesstaaten massiven Protest, der dann auch von westlichen Medien wahnsinnig gerne aufgegriffen wird. Ich erinnere mich noch an den Gouverneur Newsom von Kalifornien, der sich ja auch sehr hemdsärmlich und breitbeinig da in die Medien gestellt hat. Das Gleiche ist jetzt mit Gouverneur Walz in Minnesota, der da ebenfalls dem Trump und der Administration Trump den Kampf angesagt hat und gesagt hat, hier, genau wie der Bürgermeister übrigens von Minneapolis, verschwindet. ICE soll hier gefälligst aus unserer Stadt und aus unserem Bundesstaat verschwinden. Es ist ein politischer Kampf, der aber, wie ich eben finde, gerade in westlichen Medien sehr einseitig aus Demokratensicht erzählt wird.
Der Bundesstaat ist ja vor allem auch deswegen interessant, weil er in den vergangenen Wochen für erhebliches Aufsehen gesorgt hat. Es geht um Steuergeldbetrug im Wert von hunderten Millionen Dollar. Das Justizministerium, die Bundesbehörde, geht von einem Betrug von bis zu 9 Milliarden Dollar aus. Und die Bundesstaatsanwaltschaft spricht vom Betrug in industriellem Maßstab. Und es geht um Menschen aus Somalia.
Richtig, da war irgendwas. Lass mich raten oder lass mich mal kurz im Gedächtnis kramen. Es sind sehr viele große Summen an ein Netzwerk gegangen, was Kinder mit Essen versorgen sollte, aber das Geld oder das Essen ist nie angekommen, richtig?
Nicht nur das. Also es gibt da unterschiedliche Einrichtungen, die staatlich unterstützt wurden. Wenn du jetzt vom Essen sprichst, es heißt, dass es unter anderem ein großes Restaurant gegeben hat, was behauptet hat, dass es mehrere tausend Kinder pro Tag versorgt. Mhm. Und da hat man nachgeschaut und hat man gesehen, dass da praktisch gar kein Kind mit Essen versorgt wurde. Aber Millionen bezahlt wurden an dieses Restaurant. Dann gab es einen Influencer, der hat sich dann mal eigenständig mehrere Kinderbetreuungseinrichtungen angeschaut, hat die besucht und gefilmt. Vor Ort waren aber gar keine Kinder. Stattdessen waren da Somalier, die ihn bedroht haben. Also, diese Clique aus Somalien steht hier unter dem Verdacht von massivem Steuergeldbetrug. Ist auch eine weiße Amerikanerin unter Verdacht. Und es gibt auch eingebürgerte Somalier, die US-Amerikaner sind. Und das Krasse ist ja, also Minnesota, das ist kein großer und bevölkerungsreicher Bundesstaat.
Nee.
Und wenn es tatsächlich eine somalische Community gibt, die da hunderte Millionen Steuergeld veruntreut hat, dann müsste das ja eigentlich in der somalischen Community auch irgendwie bekannt sein. Das unterstelle ich jedenfalls. Und das ist eben der Grund, warum Trump seit Wochen massiv gegen Somalia selber schießt. Also er hat ja natürlich wieder gesagt, Somalia, was für ein Shithole-Country. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Beleidigungen waren, aber ich kann euch mal Beleidigungen präsentieren, wie sie von Donald Trump stammten oder stammen könnten. Somalia ist ein absolutes Scheißland, da gelten überhaupt keine Regeln, die haben auch gar keine Rechtsstaatlichkeit, da könnt ihr gerne zurückgehen und euch da auf der Straße gegenseitig erschießen, aber während die Vereinigten Staaten hier passiert das bitte nicht, ja. Das waren die Tiraden von Donald Trump Richtung Somalia und auch den Somaliern, die hier Betrugsfälle verübt haben sollen.
Gut, wie die Verhältnisse jetzt in Somalia vor Ort sind, kann ich dir persönlich nicht sagen. Ich war noch nicht da. Wie rechtsstaatlich oder wie sauber oder keine Ahnung das dort ist.
Ja, aber was wir über Somalia doch alle wissen, ist, dass wir zum Beispiel hier in Deutschland immer wieder Streit und brutalen Streit, also da gibt es Feste und dann gibt es Gegendemonstrationen und die prügeln sich in Deutschland auf der Straße. Das müsste ja bekannt sein, dass aus Somalia auch die sogenannten Piraten starten, um dann Handelsschiffe zu überfallen. Das müsste ja bekannt sein. Mogadischu könnte ja auch ein Begriff sein. Also dass das einer von den Failed States in Afrika sind, das ist ja durchaus bekannt.
Auf jeden Fall.
Ist das in drastischen Worten ausgedrückt, was auch Sache ist. Übrigens nochmal zum Thema drastische Worte und was Donald Trump so sagt. Ja, Donald Trump hat ja letzten Endes gesagt, also die Präsidentin von Mexiko, das ist eine ganz nette Frau, aber sie hat leider keine Macht. Denn in Mexiko regieren die Banden, da regieren Drogenkartelle. Donald Trump sagt im Jahre 2025, 2026 exakt das, was du in Medien auch in Deutschland seit Jahren liest. Aber wenn Trump das sagt, ist das ein Skandal und ein Angriff auf die Demokratie in Mexiko.
Richtig.
Nein, Leute. Donald Trump hat mit dem, was er sagt, immer auch recht. Und anstatt sich nur zu kaprizieren auf die Punkte, wo er nicht recht haben soll, kapriziert euch doch auch mal auf die Punkte, wo er recht hat. Wenn er zum Beispiel sagt, dass Kolumbien natürlich ebenfalls eine Form von Failed State ist, wo die Drogenkartelle geherrscht haben und herrschen, dann entspricht das genau dem, was seit Jahrzehnten berichtet wurde. Und ich muss sagen, wenn die USA sich jetzt entscheiden, dass Kokain jetzt nicht der Schmierstoff der CIA ist und das Genussmittel der Upper Class, sondern dass Kokain jetzt tatsächlich verboten werden soll, weil es illegal sein könnte, dann habe ich eigentlich gar nicht so sehr was dagegen, wenn man Kolumbien mal richtig Maß nimmt, Kolumbien mal durchleuchtet. Mit den heutigen Maßnahmen, Satellitenaufklärung, Drohnenaufklärung, bin ich mir nach wie vor sicher, dass du auch den Dschungel von Kolumbien aufklären kannst und innerhalb von wenigen Wochen weißt, wo genau welche Produktionsanlage und welches Kokafeld denn tatsächlich ist.
Ja,
kann mir keiner erzählen, dass die das auch nicht schon seit Jahren wissen. Und wenn Trump jetzt entscheidet, dass er gegen die Coca-Bauern von Kolumbien vorgeht, weil die ihr Zeug dann in die USA bringen und gegen die Produktionsanlagen vorgeht und auch gegen Drogenschmuggelboote, wenn er belegen kann, dass es Drogenschmuggelboote sind, dann kann ich nur sagen, das ist ein Kampf gegen Drogen. Und wenn man sagt, man will gegen Drogen kämpfen, dann ist es ein legitimer Kampf. Und dass da nicht immer mit Samthandschuhen vorgegangen wird, das mag sein. Aber interessante Abwägung. Völkerrecht oder Menschenrecht? Hört euch gerne die Kontrafunk-Sonntagsrunde von gestern nochmal an, da wurde das auch kurz diskutiert. Die Grundthese ist, alle, die mit Völkerrecht argumentieren, vergessen Menschenrecht. Und es ist ein Menschenrecht, nicht in einer Drogenkriminalität zu leben, nicht an Fentanyl zu erkranken und zu sterben. Das ist ein Menschenrecht. Und das muss abgewogen werden gegen das, was als Völkerrecht bezeichnet wird. Interessanter Punkt.
Ja, auf jeden Fall ist Donald Trump der erste Mann, der nicht nur US-Präsident, sondern auch Präsident von Venezuela ist. Also zumindest hört man ja sowas aus Washington, dass er gesagt hat, er sei ja jetzt eigentlich der Präsident von Venezuela. Aber mal Spaß beiseite. Was sich zwischen der Ausstrahlung unserer vergangenen Basta Berlin-Sendung und heute ja geändert hat, ist mit Blick auf Kolumbien, dass es ja ein Telefonat gegeben hat. Nachdem das alles in Venezuela passiert ist, hat der kolumbianische Präsident Donald Trump angerufen, eine Stunde haben sie gequatscht und es gab ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber wohl auch laut Weißem Haus sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Möglicherweise wolle man den Kampf gegen die Drogen jetzt gemeinsam führen und Donald Trump hat den Präsidenten ja eingeladen ins Weiße Haus. Das ist ganz praktisch, dann spart man sich den Militäreinsatz in Kolumbien. Auch Spaß beiseite. Nein, das ist natürlich ein gutes Zeichen, wie ich erstmal finde. Und da wird man schauen, wie sich das jetzt entwickelt.
Was Venezuela angeht. Ich habe gestern noch den Auslandspodcast von Juan Moreno gehört vom Spiegel. Und da war Juan Moreno wie immer der Gastgeber und da hat er zwei Gäste gehabt. Der eine war ein Spiegelredakteur, der gerade an der Grenze von Venezuela und Kolumbien ist. Und der andere war ein Ölexperte. Moreno begann die Sendung mit der Aussage, also im Grunde genommen geht es Trump da um Öl. Und dann kam der Kollege von ihm, der sagte, ja, also Trump geht es um Öl. Damit war die Sache eigentlich klar. Dann kam der Ölexperte und der sagt, Trump geht es da auf keinen Fall um Öl.
Interessant. Aha. Wie hat er argumentiert?
Er hat gesagt, dass das venezolanische Öl schwer zu bergen ist. Auch wenn es Riesenvorkommen sein soll, sind sie schwer zu erschließen. Es ist Schweröl. Die Vereinigten Staaten haben zwar Raffinerien, die darauf spezialisiert sind, weil sie ja ein wichtiger Kunde der Venezolaner gewesen sind. Das heißt, sie können es schon raffinieren, dieses Schweröl, aber es lohnt sich gar nicht. Aus ökonomischen Gründen ist es im Moment jedenfalls nicht vernünftig, da große Kapazitäten auszubauen. Der Ölpreis ist relativ niedrig und das Öl der Vereinigten Staaten, was sie im Inland fördern, ist ohnehin schon eines der kostspieligsten Öle der Welt. Mhm. Wenn sie jetzt aber den Weltmarktpreis weiter drücken, indem sie Öl aus Venezuela holen, dann könnte es sein, dass die Ölförderung in den Vereinigten Staaten sich gar nicht mehr rentiert und du dann auf einmal ein Problem mit der inländischen Ölförderung hast.
Also zwei Sachen dazu. Einerseits ist natürlich Öl, was von den USA gekauft wird aus Venezuela, Öl, was nicht mehr nach China und Russland gehen kann. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt für die USA. Das zweite ist, dass es ja aber auch diese Vereinbarung gibt oder geben soll. Ich weiß nicht, ob sie schon unterschrieben ist, dass Venezuela für all die Einnahmen, die sie aus Öl bekommen, was sie an die USA verkaufen, ausschließlich und nur Waren in den USA wiederum kaufen sollen. Also das heißt, vielleicht ist das ja so ein Umkehrschluss, dass man sagt, ja, das könnte zwar die Ölwirtschaft in den USA selbst denen schaden, aber gleichzeitig dem Handel in den USA wiederum helfen, weil Venezuela eben nur noch Sachen aus den USA kauft. Beispielsweise ging es da um Energieinfrastruktur, um Generatoren, um alles Mögliche. Übrigens aber auch um Lebensmittel, Nahrungsmittel. Das könnte natürlich wiederum so ein Quid pro Quo-Ding sein.
Wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, ich will das vielleicht mal zusammenfassen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir keinem Politiker nur ein Motiv unterstellen müssen, sondern respektieren können, dass Politiker unterschiedliche Motive haben dürfen.
Absolut.
Im Falle von Trump, Venezuela, kann ich sicherlich jetzt 5, 7 Argumente für die Richtigkeit dieses Vorgehens präsentieren. Also fangen wir mal an. Ein Argument sind Drogen.
Ja.
Also ihm Maduro und Co. wird vorgeworfen, Kokain geschmuggelt zu haben, aber eben auch Fentanyl. Zweiter Punkt, strategische Ressource. Direkt vor den Toren Amerikas sollen doch bitte weder China noch Russland Zugriff auf wichtige Ressourcen haben und auch Zugriff auf die Politik.
Ja.
Punkt 3, sozialistischer Staat. Es gibt einen Kampf der Systeme und der Sozialismus ist den Amerikanern grundsätzlich ein Dorn im Auge. Punkt 4, Maduro wurde nicht demokratisch legitimiert und hat die Opposition niedergeschlagen. Und das geht grundsätzlich nicht.
Was ja sogar vom EU-Parlament genauso auch aufgefasst wurde.
Ja. Punkt 5. Maduro hat Trump herausgefordert, hat sich über ihn lustig gemacht und hat ihn provoziert. Also das waren jetzt schon mal 5 Punkte, wo man sagen kann, das können ja auch Dinge sein, ach, Öl habe ich glaube ich gar nicht genannt. Das können ja alles Dinge sein, die zusammenspielen und die zu dieser Entscheidung geführt haben.
Und ich glaube, dass es auch ein Plan des Großen und Ganzen ist. Ich glaube, dass sich die USA seit Jahren darauf vorbereiten, quasi als großen Endgegner China vor sich zu haben. BRICS-Staaten werden immer stärker. Der Petrodollar wird an der einen oder anderen Stelle schon ausgehebelt, die USA. Ich glaube, dass es viele in den USA gibt, die sagen, wir müssen uns da jetzt mit allen möglichen Maßnahmen gegen wehren. Unter anderem ja auch, wie Trump ins Gespräch gebracht hat, den Militäretat von 1 auf 1,5 Billiarden Euro, Billionen, glaube ich, Euro hoch zu pushen, also quasi nochmal die Hälfte draufzulegen. Und gleichzeitig schaut man, okay, was können wir im Iran machen gegen diese Vorherrschaft? Was können wir in Südamerika machen gegen diese Vorherrschaft? Wo können wir überall die Verbündeten von Russland und China und Russland mal gucken, wie lange die sich da noch halten? Was können wir da jetzt machen, um in Zukunft möglicherweise gerüstet zu sein? Ich glaube, dass das auch nochmal so ein großer ganzer Plan ist, der damit reinspielt.
Wir werden da gleich weiter diskutieren, aber wir haben einen wichtigen Hinweis. Unsere Ölquellen sprudeln nicht mehr. Sie sind versiegt. Das heißt, wir haben keine Öleinnahmen mehr. Unsere Einnahmen kommen vor allem von euch. Das heißt, wenn ihr uns beschenken wollt, könnt ihr das gerne tun. Und wir möchten euch ganz herzlich bitten, wenn wir euch wichtig sind, dass ihr das auch weiterhin tut.
Richtig. Gerade jetzt zum Jahresstart wollen wir natürlich auch schauen, wie weit kann es mit uns weitergehen, wenn ihr das denn möchtet. Und das könnt ihr machen. Schaut einfach nach auf basta.berlin. Da könnt ihr die gute alte Banküberweisung machen. Es gab sogar schon den Hinweis in den Kommentaren, habe ich das gelesen. Oh, danke für den Hinweis. Es gibt auch den Dauerauftrag. Das ist jetzt zum Jahreswechsel vielleicht nochmal eine interessante Alternative. Vor allem für uns sehr interessant, weil wir dann Planungssicherheit haben. Es gibt aber auch PayPal, Patreon. Schaut da einfach mal vorbei. Basta.berlin, da ist das alles aufgelistet. Und vielen, vielen, vielen Dank an alle, die da bereits mitmachen.
dann kann ich mir demnächst auch ein anderes Fitnessstudio leisten oder wenigstens einen Vorschlaghammer und dann damit den Fernsehern aufräumen.
Ja.
Denn diese Mittel werden auch für unsere privaten Zwecke verwendet. Gut, damit zurück zu den Vereinigten Staaten. Wir haben jetzt außenpolitisch debattiert, aber es ist ja mindestens so interessant, was da innenpolitisch passiert. Wir haben diesen Todesfall von Rene Good bereits angesprochen. Wir waren gerade in Minnesota. Der Bundesstaat ist deswegen auch extrem spannend, weil er von einem sehr liberalen Demokraten regiert wird. Da ging es im Wahlkampf bereits um das Abtreibungsrecht, denn der Gouverneur ist Tim Walz. Tim Walz war der Präsidentschaftskandidat, der Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris. Mhm. Das heißt, er ist zusammen mit Kamala Harris gescheitert und war im Wahlkampf auch recht offensiv in Richtung Trump. Kann mich noch erinnern, wie er da sich über Trump lustig gemacht hat und ihn irgendwie als Schulhof-Bully bezeichnet hat, also als so ein Großkotz, der andere schikaniert. Ich kann mich auch noch gut erinnern, wie deutsche Medien dann über Walz berichtet haben, dass das jetzt ja der neue aufstrebende Mann wäre und der genau die richtige Ergänzung zu Kamala Harris ist. Und am Ende ist Tim Walz mit ihr natürlich massiv untergegangen. Tim Walz ist der Gouverneur, in dessen Geltungsbereich genau dieser enorme somalische Sozialbetrug fällt. Und hat jetzt angekündigt, dass er dann noch bis 2027 im Amt bleiben möchte, aber dann nicht mehr antreten wird.
Und falls ihr euch jetzt fragt, was hat denn jetzt eigentlich dieser Walz und was haben diese somalischen Geschichten eigentlich mit Rene Good zu tun, die da ja erschossen wurde in Minneapolis? Naja, wir haben ja gerade schon gesagt, dass diese ICE-Einsatzkräfte eben in Minnesota im Einsatz sind und dagegen hat Rene Good demonstriert. Sie hat also an diesem Tag auch ihren Unmut kundgetan und sich veranlasst gesehen, deswegen überhaupt erst einmal das Haus zu verlassen. Das ist die Vorgeschichte.
Also, sie war gemeinsam mit ihrer Ehefrau unterwegs. Sie heißt auch Good. Und nach Angaben des Ex-Mannes der Toten hat sie erst ihren Sohn zur Schule gebracht und hat sich dann am Protest gegen ICE beteiligt. Und dann kam es zu dieser Situation. Also, sie hat erst ihre Frau aus dem Auto aussteigen lassen und hat dann versucht, die Straße mit ihrem Geländewagen zu blockieren. Es gibt dann ganz viele unterschiedliche Lesarten dessen, was da passiert ist. Da gibt es sogar die Behauptung von Frau Dobberstein bei X. Schöne Grüße, Frau Dobberstein. Ist ja nicht bewusst, was für eine Scheiße Sie da geschrieben haben? Aber sie wollte doch nur wenden. Es sollte bloß ein U-Turn sein. Nein, es gibt Videoaufnahmen, dass sie dort 3 Minuten locker gestanden hat und gehupt hat. Und zu dem Hupen ist sie im Auto getanzt. Was natürlich eine absolute hämische Provokation der Eisbeamten sein sollte. So, also sie steht dort also mehrere Minuten auf der Straße quer und hupt. Dann nähern sich 3 ICE-Beamte. 2 nähern sich dem Fahrzeug von der Fahrerseite und der ICE-Beamte Jonathan Ross kommt ebenfalls zum Fahrzeug. Der filmt das dann mit einem eigenen Handy, er filmt das Nummernschild und geht zur Beifahrerseite. Er trifft dabei auf die Ehefrau der Toten, die ihn ihrerseits filmt. Sie geht dann nah an ihn heran und fängt an, ihn zu provozieren. Sie nennt ihn dann Big Boy und sagt, er bräuchte das Nummernschild ja gar nicht zu filmen. Man würde das ja nicht jeden Morgen wechseln.
Die Ehefrau ist übrigens vorher aus dem Auto schon ausgestiegen. Also sprich, die besagte Rene Good saß zu dem Zeitpunkt dann alleine im Auto.
Und das entspricht im Grunde genommen den Taktiken, die da möglicherweise auch gelehrt wurden. Denn beide sind auch Teil einer Szene, einer Gruppe, die sich gegenseitig informiert, wo ICE-Beamten sich aufhalten und Protest organisiert und auch das Verhalten trainiert. In dem Fall kann man also mutmaßen, dass die eine Frau am Steuer ihres Wagens sitzt, eine Blockade aufbaut und die andere Frau extra aussteigt, um das Einsatzgeschehen zu filmen.
Ja.
Der Beamte Ross geht dann also an der Beifahrerseite vorbei und vor das Auto und während ein Kollege versucht, die Fahrerseite zu öffnen, um Rene Good festzunehmen, fährt sie dann los. Und dabei rammt sie Jonathan Ross, der seitlich ausweicht und das Feuer auf sie eröffnet.
Ich habe mir diese Szene wirklich häufig angeschaut, weil es wirklich Argumentationen in beide Richtungen gibt. Unter anderem eben die Argumentation von Donald Trump, Homeland Security, von Konservativen in den USA, die sagen, das Auto hat sich in großer Geschwindigkeit auf diesen Beamten mit der Absicht, ihn zu rammen, zubewegt und es war eine Notwehr, dass geschossen wurde. oder eben von Demonstranten und von Demokraten, die sagen, völliger Nonsens, der hat das vorher eröffnet, die wollte gar nicht losfahren oder wenn sie losfahren wollte, dann ist das Auto nur so ein Stückchen nach vorne gehüpft und das ist ein gezielter Mord gewesen. Diese beiden Richtungen gibt es ja und ganz viel in der Mitte, aber das sind die beiden großen Positionen. Ich habe mir das angeschaut und es hilft, sich die Reifen hinten anzuschauen. Die Reifen hinten, wenn der Wagen losfährt. Es ist ja ein großer, ein SUV, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Reifen drehen beim Anfahren durch. Das heißt, die Frau Winnegood muss massiv Gas gegeben haben. Außer es war wirklich sehr rutschig, was ich allerdings aus vorherigen Aufnahmen dort nicht entnehmen konnte. Das heißt, sie hat also wirklich aufs Gas getreten. Das ist zumindest erstmal meine Beobachtung.
Die eine Sichtweise ist, sie wollte die Straße freimachen und ihre Blockade damit beenden. Dementsprechend wäre sie defensiv und sagt, ey Leute, alles gut, ich hab's verstanden, ich gehe jetzt. Die Eisbeamten haben sie aber ja aufgefordert, das Auto zu verlassen, weil sie sie offensichtlich festsetzen wollten. Sie wollten eine Maßnahme an ihr durchführen. Sie wollten sie, ich würde mal sagen, festnehmen. Es gibt übrigens auch widersprüchliche Aussagen, ob die Eisbeamten nur gesagt haben, steigen Sie aus, oder ob die Eisbeamten auch gesagt haben, fahren Sie weg. Mhm. Das wird natürlich Teil eines Gerichtsprozesses sein.
Natürlich.
Die Frau ist in einer Situation. Sie wollte da irgendwas machen. Sie hat ja auch sich selber aufgeheizt mit diesem Hupen. Damit nervt man ja die Beamten. Damit heizt man die Situation immer auf mit diesem Pfiffen und Hupen. Das machen die Aktivisten ganz eindeutig, auch um die Eisbeamten unter Druck zu setzen. Mhm. Also es ist gar nicht unverschämt, dass die Eisbeamten unter Druck dann auch falsch reagieren können. Dann soll sie aussteigen, soll festgenommen werden. Sie denkt sich, nee, also das wollte ich jetzt ja auch nicht. Jetzt flüchte ich mal. Mhm. Also wollte sie die Straße freimachen oder wollte sie etwa flüchten?
Flüchten kommt in den USA immer total gut. Mhm.
So, und dann steht also der eine Beamte vor ihrem Auto und wird von ihr angefahren. Auf dem ersten verfügbaren Video war nicht sichtbar, dass er angefahren wird und alle hatten schon eine Meinung. Alle wussten schon, das hat der Beamte falsch gemacht. Dann auf einmal kam ein anderer Kammerwinkel, da sieht man, dass der Mann angefahren wird und auf einmal, oh mein Gott, was machen wir jetzt damit? Der erste Schuss von dem Eisbeamten ging durch die Windschutzscheibe. Das heißt, er muss noch vor dem Auto gestanden haben oder seitlich vor dem Auto, auf jeden Fall vor der Windschutzscheibe. Er hat also zum ersten Mal geschossen, als er gerade angefahren wird oder Bruchteile von Sekunden vorher angefahren wurde. Mhm. Jetzt zu behaupten, er hätte dann aber nicht zwei weitere Male schießen dürfen, das ist natürlich komplett an den Tatsachen vorbei. Wenn ein Beamter sich entscheidet, eine Schussabgabe zu setzen, dann wird er auch weitere Schussabgaben durchführen müssen. Mhm. Denn es geht darum, den Gegenüber zu stoppen, kampfunfähig zu machen oder zu töten. Dementsprechend war es nachvollziehbar, dass er dann auch noch zwei weitere Schüsse abgibt. Eigentlich waren es sogar recht wenig Schüsse, wenn man überlegt, dass die normalerweise ihr ganzes Magazin leer schießen müssen. Mhm.
Laut Weißem Haus hat ja auch der Eisbeamte, also Jonathan Ross, danach im Krankenhaus gelegen. Also er wurde wohl nach diesem Fall ins Krankenhaus eingeliefert, weil er eben von diesem Auto erwischt wurde. Das nur am Rande.
Ja, also Trump schrieb dann, dass es ja irgendwie ein Wunder wäre, dass er nicht schwer verletzt ist. Ich kenne den Wortlaut von Trump in dem Punkt nicht, aber ich glaube dem Weißen Haus auch nicht alles, was sie so von sich geben. Ja,
ja, die Wahrheit liegt, glaube ich, auch wieder in der Mitte. Ja.
Es heißt, dass die Truppe, die da vor Ort gewesen ist, sich vor dem Einsetzen von offiziellen Untersuchungen vom Tatort entfernt hat. Mhm. Interessanter Punkt. Wenn das stimmt, entspricht das eigentlich den Einsatzregeln? Leute, wir müssen noch gucken, dass wir in einer Mitte bleiben, uns Argumente angucken und auch darauf hinweisen, dass wir saubere Gerichtsverfahren haben müssen. Und am Ende eines sauberen Gerichtsverfahrens kann ein Freispruch stehen, kann aber auch eine Verurteilung stehen.
Ja, natürlich. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir einfach mal die verschiedenen Argumente und verschiedenen Fakten hier zusammentragen, die Meinung bilden, das könnt ihr dann wiederum selber machen. Ich meine, es spricht ja für beide Seiten, sprechen verschiedene Fakten. Warum sprechen wir überhaupt drüber? Du wirst ja wahrscheinlich gleich auch nochmal sagen, was welche Seite jetzt hier aufzählt. Aber das Große und Ganze ist deswegen wichtig, weil es wieder einmal mehr zeigt, wie zerrissen auch vor allem die Gesellschaft in den USA ist.
Der entscheidende Punkt ist, ob wir jetzt hier einen George Floyd-Moment sehen.
Hm, ja.
Das war doch 2020, George Floyd. Wenn mich, ja, das, da habe ich sicherlich... Recht.
Da habe ich sicherlich recht.
Da habe ich recht, das ist doch so. Ja? George Floyd 2020, genau. Nach dem Tod von George Floyd gab es dermaßen heftige Ausschreitungen, Krawalle, Vandalismus, Plünderungen, Gewalt gegen Weiße auch. Ich hatte da zufällig Urlaub, als das hochgekocht ist, und ich habe mir in meinem Urlaub wirklich
Du hast Urlaub?
Das war 2020, Herr Jopper, da waren wir noch festangestellt, da hatten wir noch richtigen Urlaub. Ne?
Ja, verstehe.
Aber mein Urlaub bestand darin, mir Gewaltvideos aus den Vereinigten Staaten anzugucken. Das war schön. Sehr erholsam. Ja, ganz was Schönes für die Seele. So, aber jetzt gibt es auch schon erste Bilder, wie Hotels angegriffen werden, wo ICE-Beamte vermutet werden. Und mir sind jetzt so viele Videos in die Timeline gespült worden, und ich habe auch offensiv danach gesucht. Jetzt siehst du mal, mit welcher Radikalität diese Demokratieaktivisten aus den Vereinigten Staaten grundsätzlich vorgehen. Es überrascht mich überhaupt nicht. Ich sehe alles, was ich nach George Floyd auch gesehen habe. Sie blockieren Straßen, sie gehen vor Autos, sie beleidigen, beschimpfen Bundesbeamte. Sie fangen an, Scheiben einzuschlagen, sie greifen Hotels an. So, das sehen wir jetzt alles. Und wenn sich das jetzt weiter aufschaukelt, dann sehen wir die nächste George Floyd-Episode. Und da gibt es dann die einen, die sagen, das ist ja genau das, was Trump will. Denn Trump argumentiert ja immer mit der inneren Sicherheit. Wenn ihr gegen die innere Sicherheit verstoßt, wenn ihr unsere Beamten angreift, dann seid ihr inländische Terroristen. Wenn ihr randaliert, vandaliert, plündert, dann werden wir alle Sicherheitskräfte, die wir haben, und da zählt die Armee dazu und die Nationalgarde, werden wir deaktivieren. Und das wäre dann eben ein Kampf zwischen Sicherheitsbehörden und Bürgern. Das ist dann kein Bürgerkrieg, weil der in der Regel ja zwischen zwei unterschiedlichen Bürgerparteien passiert. Aber auch, ja, du verstehst, was ich sage.
Und das ist interessant, weil Walz als Gouverneur sich auch in einer Fernsehansprache an seine Mitbürger in dem Bundesstaat gewendet hat und hat gesagt, ihr dürft jetzt aber bitte nicht dagegen, also auf die Straße gehen natürlich schon, aber es muss alles friedlich bleiben, weil sonst macht ihr genau das, was Donald Trump will. Also anscheinend haben die Bürger ihn nicht gehört oder es ist ihnen völlig egal, was Walz sagt, weil diese Ausschreitung haben wir natürlich trotzdem gesehen.
So, und wie diffizil die ganze Sache ist, die liberalen Demokraten, liberale Demokraten, das tut mir schon so weh, das zu sagen, ja, aber Liberal Democrats, das ist ja nur auch irgendwie Form von feststehender Begriff, die sind natürlich nicht liberal und die sind auch aus meiner Sicht häufig nicht demokratisch. Ja?
Richtig.
Also diese liberalen Demokraten sagen ja auch, das Vorgehen von ICE ist sowieso gesetzeswidrig. Es gibt auch die Aussage, dass die Beamten sich gar nicht hätten dem Auto nähern dürfen, weil sie dazu gar nicht das Recht haben, das dürfen bloß Polizeikräfte. Das kann ich aber nicht beurteilen. Aber die sagen, was sind denn das eigentlich hier für Häscher? In etlichen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten kommen auf einmal Zivilfahrzeuge angefahren, da springen komplett maskierte Menschen raus, die nicht gekennzeichnet sind und kaschen hier irgendwelche Leute. Das hat doch Kidnapping-Entführungscharakter. Und da ist doch was dran, Freunde. In welcher Welt geht es denn? Also in Deutschland ginge es beispielsweise nicht. Wobei. Ich habe sowas auch schon gesehen. Aber immerhin weisen sich als ICE aus, indem sie es rufen. Oder sie sind halt eben auch, haben immerhin Kampfuniform. Aber die ICE-Leute sagen ja, wir können das gar nicht anders machen. Wir können nicht mit ICE-Fahrzeugen reinfahren, weil wir dann sofort angegriffen werden. Und unsere Beamten müssen selbstverständlich vermummt sein, weil die liberalen Demokraten ja in der Vergangenheit bereits ICE-Beamte beim Namen ausgekundschaftet haben und die dann bedroht wurden und auch ihre Kinder bedroht wurden. Versteht ihr, Leute? Es sind doch immer zwei Seiten und beide haben irgendwelche Argumente zur Verfügung.
Naja, also natürlich, solche Szenen erinnern mich schon irgendwie an irgendwelche afrikanischen Staaten, wo dann es die Polizei gibt, dann gibt es das Militär und dann gibt es die vermummten Kräfte, die die Drecksarbeit machen, die auf jeden Fall dann nachher nicht mehr, ja, die eben unkenntlich sind, damit sie nachher nicht von der breiten Masse wiederzuerkennen sind. Dass wir das in den USA sehen, natürlich hat das einen Beigeschmack, absolut. Ganz klar. Aber auf der anderen Seite sehen wir übrigens nicht nur in den USA, natürlich auch in Europa und auch in Deutschland die massiven Denunzierungsversuche oder auch sogar Aufruf zur Gewalt gegen Menschen, die konservative Anmutungen haben, die, wenn wir jetzt mal bei den USA bleiben, die antimigrantisch eingestellt sind oder sogar versuchen, einen gewissen Migrationskurs von Donald Trump durchzusetzen. Das ist natürlich völlig klar. Da sehen wir, dass nicht nur mit dem Zeigefinger auf sie gezeigt wird oder nicht nur in sozialen Medien Schimpftiraden gegen die vorgebracht wird, sondern dass es auch um handfeste Gewalt geht. Und dass die dann natürlich ihr Gesicht nicht zeigen wollen, kann ich auf der anderen Seite auch verstehen.
ist alles eine heftige Situation. Und das hat natürlich viel mit Medien zu tun und auch mit sozialen Medien. Unser Zuschauer Jens hat zu unserer letzten Sendung angemerkt, dass die 551 Fragen von Friedrich Merz nicht im Wahlkampf gestellt wurden, sondern nach der Bundestagswahl. Mhm. Ich habe das falsch dargestellt, da hat er recht. Ja? Es ist, ja, es ändert nichts an der Argumentation, aber es ist ein wichtiger Punkt, wollte ich mal darauf hinweisen. Vor allem, weil ich jetzt dir drei Beispiele nennen möchte für Dinge, die ich für Fake News halte, die mir in den letzten 7 Tagen untergekommen sind und die alle von alternativen, freien Medienschaffenden verbreitet wurden.
Aha.
Erstens, die Behauptung, dass die Witwe von Good, also Renee Good, dass die Frau von Renee Good Zigaretten auf den Armen der Kinder ausgedrückt haben soll und darum das Sorgerecht von einem Gericht für alle Kinder entzogen wurde. Mhm. Das ist eine so dermaßen heftige und eher abschneidende Behauptung, dass man sich schon sehr sicher sein sollte, wenn man die verbreitet. Mhm. Wir haben ja gehört, dass Renee Good wohl ihren einen Sohn zur Schule gebracht hat. Das spricht auf jeden Fall gegen diese These. Ich habe diese These nirgendwo mittlerweile gefunden als bestätigt. Und das dann zu verbreiten.
Und der Ex-Mann hat ja sogar auch sie noch in Schutz genommen und hat das auch gegenteilig, also hat das Gegenteil auch gesagt, ja.
So nämlich. Und das dann zu verbreiten, ohne dass man selber dafür eine fundierte Quelle hat, bloß weil man ein Video gesehen hat, was ich übrigens auch gesehen habe, was mich selber genauso interessiert hat, halte ich für fahrlässig. Mhm. Zweiter Punkt. Die Aussage, dass die letzte Generation selber ein Schließfach bei der Sparkasse Gelsenkirchen hatte, selber unter den Opfern dieses Raubes ist und jetzt einen Verlust von viel Geld und Wertgegenständen zu verkraften hat. Auch diese Aussage habe ich in neuen Medien gehört oder gesehen. Und ich denke mir so, ich weiß auch, worauf das basiert. Auf einem TikTok-Video von einer Frau, die behauptet, für die letzte Generation zu sprechen. Ah. Ich habe keine andere Quelle dafür gefunden. Keine öffentliche Stellungnahme der letzten Generation, die ansonsten sehr viel Stellungnahmen verbreitet. Ich halte das deswegen für ein Fake, auf dem man da aufgesessen ist und den man verbreitet. Und drittens, ein Video wurde verbreitet, auf dem Daniel Günther scheiß Nazis gerufen haben soll und den Schlachtruf Alerta, Alerta, der soll auch zu hören sein von ihm.
Ja, da, das habe ich auch gesehen. Völlig falsche Tonspur, richtig?
Dieses Video kenne ich schon seit vielen Monaten und es wird immer weiter verbreitet. Und ich denke mir so, Leute, seid ihr euch wirklich so sicher, dass das Daniel Günther ist, der genau das da gerade ruft? Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann hört auf, so eine Scheiße zu verbreiten. Und ich frage mich wirklich, wieso Kollegen immer wieder raushauen, raushauen, raushauen und wie lange die eigentlich darüber nachdenken, was sie raushauen und welche Verantwortung sie dafür haben.
Ja, ja, das ist
richtig. Früher war das so, während Corona, da haben auch viele Leute rausgehauen, rausgehauen, rausgehauen und dann war immer wieder richtiger Quatsch dabei und dann kamen andere Leute zu uns und haben gesagt, was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist ja ganz schockierend. Dann mussten wir dann sagen, also wir halten das für Quatsch. Ich finde das wirklich anstrengend. Wir sollten doch alle versuchen, das möglichst richtig zu machen und nachzudenken, bevor wir irgendwas posten. Denn wir haben tatsächlich eine Verantwortung für tausende und abertausende Menschen da draußen, die das dann erstmal selber prüfen müssen.
Und das ist übrigens der Grund, warum ich auch so gut wie gar nicht mehr twittere. Nicht, weil ich das Geschehen dort nicht verfolge, ganz im Gegenteil, sondern weil so viel, so eine Flut von Videos, von Aussagen, von angeblichen Fakten da auf mich einprasselt, wenn ich dann mir etwas anschaue, würde ich niemals auf die Idee kommen, außer ich weiß zu 100%, dass es richtig ist, das zu teilen. Ich nehme mir das lieber oder du nimmst dir das dann lieber und wir schauen dann, was ist dran und präsentieren das als Fakt oder als aus der Welt geschafften Fakt bei Basta Berlin. Genauso sitze ich so häufig bei Twitter und denke mir, mein Gott, dem oder dem möchte ich jetzt mal so richtig schön meine Meinung reindrücken, weil das, was der behauptet, ist völliger Nonsens. Und dann komme ich ganz kurz runter und denke mir so, warum soll ich denn mir selbst jetzt durch genau diesen Tweet eigentlich auch die Stimmung versauen? Und dann ist das wieder der Punkt, wo ich sage, jetzt muss ich mal wieder von X runter. X ist wirklich ganz, ganz schwierig und mit Vorsicht zu genießen, was dort geteilt wird. Und das macht es natürlich für alle Nutzer wirklich nicht leicht, da zu unterscheiden, was ist das hier gerade? Ist das real? Ist das ein Fakt? Oder ist das Fake, was dort verbreitet wird? Ich würde auf jeden Fall nicht Sachen weiterverbreiten, von denen ich nicht zu 100% überzeugt bin.
Und eins kann ich dir garantieren, seitdem Musk das Ding leitet, ist das um einiges schlimmer geworden.
Ist das so?
Die ganze Plattform ist dermaßen zugemüllt mit Gewaltvideos. Mhm. Er hat ja auch erstmal eingeführt, dass es Video-Timelines gibt. Mhm. Also früher gab es das nicht, dass du auf ein Video geguckt hast und dann wurden gleich weitere Videos gezeigt. In meiner Timeline sind so viele Gewaltvideos zu sehen, die Gemeinsamkeiten haben, nämlich die Gewalt geht in der Regel von Migranten aus. Und es ist offensichtlich, natürlich, weil mich das interessiert hat, weil ich das recherchiert habe, aber was ich da zugespammt werde mit solchen Sachen, ist schon heftig.
Naja, das ist ja der Algorithmus. Also das hast du ja auf Insta oder auf Facebook durchaus auch, wenn du immer in eine Richtung recherchierst oder eine Richtung dir besonders viel anguckst. Bei Insta finde ich das ganz extrem. Da schaust du dir irgendwie drei Videos von, was weiß ich, ich sage jetzt nur mal Spaghetti mit Klößen an, mit Fleischklößen, und dann kriegst du nur noch Videos von Spaghetti mit Fleischklößen. Also das hast du auf anderen Plattformen auch.
Musk hat angekündigt, dass er Algorithmen offenlegen wird. Ich wundere mich, weil ich hörte, dass er das auch schon getan hätte, aber er hat gesagt, er wird weitere Algorithmen offenlegen in wenigen Tagen und das dann alle 4 Wochen wiederholen. Das müssen jetzt IT-Experten sagen, ob das alle Algorithmen sind oder die entscheidenden oder was jetzt der große Änderung ist. Ich wollte es bloß erwähnt haben, weil ich es interessant finde, weil ja genau der Vorwurf immer gemacht wird. Und es dann von Musk-Freunden oder Musk-Verteidigern heißt, nee, die Algorithmen sind schon öffentlich. Ich finde es interessant. Aber was ein großes Problem ist für Leute, die versuchen, ehrenwert zu arbeiten, die aber gleichzeitig solche Sachen auch zeigen müssen, so wie wir. Wie kann ich in diesen Zeiten noch irgendwas verifizieren? Also wir könnten beispielsweise am Donnerstag bei Berlin das alles nochmal zeigen und wir könnten darüber sprechen, in welcher innenpolitischen Lage die Vereinigten Staaten gerade sind. Und da würde ich ja auch viele Videos zeigen, wo ICE-Beamten angegriffen werden. Die Angriffe auf das Hotel, über das ich auch gerade gesprochen habe. Aber ich kann gar nicht mehr verifizieren, ob das echt ist. Da stand immer von ominösen Accounts, die haben mal 100.000 Follower, da freue ich mich, dann ist das halbwegs zitierfähig. Aber es ist komplett irre und es ist für uns eigentlich auch eine richtige Gefahr, weil dann auch wir Gefahr laufen, Demonstrationsvideos zu zeigen, die aber genauso gut gefälscht sein können. Und dann stelle ich mich und sage, nee, ich gehe davon aus, sie sind nicht gefälscht. Mehr kann ich das aber nicht sagen.
Und das ist ja auch der Grund, warum wir gerade bei Basta Berlin am Donnerstag gar nicht so häufig außenpolitische Themen behandeln, weil wir dort noch schlechter sicherstellen können, dass Videos, die wir euch zeigen, da auch tatsächlich echt sind. Das ist in Deutschland etwas einfacher, weil wir häufig Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln bekommen oder dann berichtet nochmal irgendeine Lokalzeitung drüber und. Das nur als Hintergrund, wie wir eigentlich recherchieren. Was wir euch am Donnerstag präsentieren, das müssen wir da mal schauen.
Was übrigens auch ein Argument für große Medienhäuser ist. Ich meine, wir nehmen ja selber vor allem Material oder nahezu ausschließlich Material von großen etablierten Medienhäusern.
Um sie dann zu zerreißen.
Natürlich. Aber die haben ja eine andere Verantwortung und werden der auch anders gerecht. Die haben andere technische Möglichkeiten, andere juristische Möglichkeiten, Dinge einzuschätzen.
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt ein Video zeigen, zum Beispiel vom Tagesspiegel, dann gehen auch unsere Zuschauer davon aus, dass das mit höherer Wahrscheinlichkeit echt ist, als wenn wir ein Video von Hot Hassan 666. Das
Richtig.
War übrigens nicht rassistisch, das war früher mein Accountname bei einer Plattform.
Hot Hassan, ach, Benjamin.
Vielleicht war es damals schon rassistisch, als ich Anfang 20 war. Ich wollte bloß meine eigene Identität so ein bisschen verschleiern. Also wenn ihr nochmal auf Videos oder Fotos von Hot Hassan 666 stoßt, dann wisst ihr sofort, Alter. So sieht er also untenrum aus, der Mann.
Hot Hassan, da kommt die Gruberin gleich schon wieder um die Ecke und möchte die Adresse.
Also, wenn das dann gefaked ist, dann zeigen alle auf den Tagesspiegel und wir würden es auch tun oder auf die ARD und sagen, ja, die haben doch den Fake verbreitet. Das heißt, wir machen uns einen schlanken Fuß.
Ja, genau so ist es. Aber ich finde es eigentlich, wie wir es machen, also klar, es ist aufwendig, Videos immer auf Echtheit zu überprüfen oder zumindest, wenn wir und das ist ja genau das, was wir bei Basta machen, wenn wir etablierte Medien zitieren und sie mit entweder ihren eigenen Mitteln schlagen oder mit Fakten ihre Berichterstattung entzaubern können. Genau das ist ja eigentlich das, was wir machen. Und ehrlicherweise, das macht mir auch ziemlich Spaß.
Macht es ja auch Spaß, wenn ich dann rumstenker und dich dann noch dreimal frage, ob das jetzt wirklich so ist, wie wir es darstellen?
Ja, mal so, mal so.
Aber ich weiß, dass das nicht unbedingt Spaß macht, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass wir auch eine interne Kontrolle haben. Also ganz konkret ging es um ein Video, das war im Dezember. Da hatten wir geschrieben, so hier ist, weiß nicht, Essen, hier ist Berlin und da ist Mainz.
Ja,
und dann haben wir lange darüber diskutiert, ob dieses Video aus Mainz eigentlich von 2025 ist oder von 2024.
Richtig.
Ob es überhaupt Mainz zeigt. Und dann haben wir angefangen, die Hintergründe abzugleichen, die Geschäfte,
Videos.
Die Kirche, die da stand. Ja. Und anhand der Kirche konnten wir dann verifizieren, dass das höchstwahrscheinlich Mainz ist. Wir konnten aber nicht nachweisen, dass es 25 ist.
Ja.
Wir wussten aber, dass es auch 24 passiert ist, diese Proteste oder diese Hippie, diese Feierveranstaltung von Syrern und haben das dann sprachlich so angepasst, dass wir nicht behaupten, dass es 25 ist.
Genau, weil das war wohl 24. Essen wiederum konnten wir auch mit Google Street View und auch lokalen Medien oder auch Leuten vor Ort dann wiederum genau verifizieren, dass das 2025 war. Nur, dass ihr wisst, wie viel Arbeit manchmal die Verifizierung eines einzelnen kleinen Videos bei Basta Berlin ist, weil wir euch eben keinen Schmarrn erzählen wollen.
Und dennoch sind wir ein Team von genau zwei Personen, die das
Richtig.
Machen,
ja.
nach bestem Wissen und Gewissen. aber auch uns werden sicherlich Fehler passieren und sind auch schon mal passiert. Aber auf jeden Fall könnt ihr dieses Zwei-Mann-Rechercheteam auch weiterhin unterstützen. Wir bitten euch ganz herzlich, jeder Euro hilft. Und das geht per Banküberweisung auf unser Konto oder das geht per PayPal oder das geht bei den Patronen der Freiheit bei Patreon. Alle Informationen bekommt ihr auf unserer Internetseite basta.berlin oder auch bei Telegram Basta Berlin zusammengeschrieben und zwar bislang auch ohne Krypto-Tipps. Da gibt es einen Fake-Kanal von uns, den braucht ihr nicht folgen, das sind wir nicht. Ja.
Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an redaktion@basta.berlin, egal ob es da um Schenkungen geht, ob es da um Themenvorschläge geht und. Schreibt uns da gerne.
So, wir sind leider jetzt am Ende. Ich habe ja noch viel zu Grand Montana vorbereitet, weil es ein Thema ist, was mich wirklich sehr beschäftigt und weil wir dazu auch gewisse Aussagen getroffen haben. Also wir haben vergangene Woche hier gesagt, die Betreiber der Constellation Bar müssten festgenommen werden. Sie haben auch andere Wohnsitze oder sie haben auch andere Nationalitäten. Das heißt, es besteht Fluchtgefahr. Nach dem, was wir gesehen haben, war die Champagnerflasche mit dem Pyro drauf verantwortlich dafür, dass ein fehlerhaftes Material an der Decke, das da angebracht war, entzündet wurde. Wir haben gesagt, dass die Treppe verkleinert wurde. Das heißt, das, was wir vor einer Woche gesagt haben, hat sich mittlerweile absolut bestätigt. Ich fasse es nur kurz zusammen. Ich werde es gleich bei Telegram einfach mal posten, weil wir jetzt nicht ausführlich drüber sprechen können. Aktueller Stand ist, dass Jack Moretti in Untersuchungshaft ist seit Freitag. Seine Frau hat eine Fußfessel. Begründet wird das mit Fluchtgefahr. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Dämmstoff bzw. der Schallschutzstoff an der Decke nicht sachgemäß gewesen ist. Es war eine Servicetür verschlossen. Was mit dem Notausgang war, weiß man noch nicht. An der verkleinerten Treppe sollen fast alle Todesopfer gefunden worden sein. 34 der 40 Todesopfer sollen an dieser verkleinerten Treppe gefunden worden sein. Die wurde von 3 Metern auf 1,37 schmaler gemacht.
Und es hat keine Kontrollen, also regelmäßigen Kontrollen so in dem Abstand, wie sie sein sollten, stattgefunden, also Brandschutzkontrollen. Das ist ja mittlerweile auch schon klar.
Ja. Also wir werden das gleiche mal, die Stichworte mal posten in die Telegram-Gruppe, dann habt ihr das auch nochmal zum Nachlesen. Das sind so ein bisschen die aktuellsten, das sind eigentlich die aktuellsten Sachen, die wir da mitbekommen haben. Gut, in dem Sinne wünsche ich allen Beteiligten eine schöne Woche. Und wir hören uns und sehen uns am Donnerstag wieder. Ich bin Benjamin Goldmann, macht's gut.
So machen wir's. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta Berlin, der alternativlose Podcast.